Pause-Taste.
Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst nach langer Zeit. Wer weiß noch, wann unser letzter Gottesdienst war? Genau, das war der Sonntag nach dem Frauenfrühstück und schon ein, zwei Wochen später war ich so dankbar, dass wir das Frauenfrühstück noch gestalten durften, denn die Woche drauf wäre schon nicht mehr gegangen. Über zwei Monate mussten wir also wegen Covid-19 pausieren und so freue ich mich heute umso mehr, euch alle wiederzusehen. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern, im Namen Gottes, des Vaters, im Namen Jesu, seines eingeborenen Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes, der uns jeden Tag neu erfüllt. Durch ihn und mit ihm haben wir und werden wir die Pandemie bestehen und wir dürfen uns mit all unseren Fragen und Ängsten an ihn wenden und zur Ruhe kommen. Dazu soll auch dieser Gottesdienst dienen. Er ist uns nah, ganz nah. Und er wird es auch in Zukunft sein. Und das Schöne, wir sind die ganze Zeit auch miteinander in ihm verbunden gewesen. Doch der persönliche Kontakt, der hat mir auch gefehlt. Umso schöner ist es, euch heute leibhaftig zu sehen. Ganz live. Ohne Videokonferenzen oder nur per Telefon oder per WhatsApp. Ein ganz besonderer Tag ist auch heute. Und wir möchten alle Muttis ganz besonders in diesem Gottesdienst begrüßen. Ich habe einen Respekt vor euch, weil ich mitbekommen habe, welche Wochen ihr und wie ihr sie erlebt habt, durch Deborah bzw. Christine. Da habe ich gemerkt, die Lehrer tun einen wichtigen Dienst. Und der war jetzt nicht gegeben. Und da waren viele Diskussionen, wie und was, welche Hausaufgaben gemacht werden sollten. Ich habe eben gehört, in Thüringen geht es morgen schon wieder los. Wer muss morgen rein von euch? Ihr noch nicht. Und in Hessen dann die Woche drauf. Da seid ihr bestimmt dann mit dabei. Am 18. Ach, Dienstag geht's los. Ach so. Ja, ich wünsche euch wieder einen guten Schulstart, dass noch die letzten Aufgaben auf der letzten Wegstrecke gemacht werden können. Dass ihr noch den Mut dazu habt, das dem Lehrer recht zu tun. Nein, euch selber. Und deshalb ein ganz besonderer Dank euch Muttis, die ihr die Stange gehalten habt die letzten Woche und auch vielleicht noch weiterhalten müsst. Und vieles vereinbart habt zwischen Beruf selber und Kindererziehung und Versorgung der Eltern. All unsere Lasten, die vielleicht wir jetzt in den Wochen auch uns aufgehäuft haben, die dürfen in diesem Gottesdienst abgelegt werden. Unsere Erfahrungen, Erwartungen vielleicht, aber auch in die Zukunft, die wollen wir vor Gott bringen. Denn, wie heißt es heute, singt dem Herrn ein neues Lied, doch meine Betonung liegt darauf, denn er tut Wunder. Wie auch immer dieses Wunder aussehen wird, eins ist sicher in dieser unsicheren Zeit, nur unser Herr und Gott, unser Schöpfer, kann das Wunder tun, dass wir gesund bleiben, unsere Lieben zu Hause auch, dass unsere Sorgen und Ängste bei ihm gut aufgehoben sind und zur Ruhe kommen und dass wir in Zukunft mit Kraft und Mut auch weiter unser Leben gestalten können. Ich möchte Psalm 98 allen Geburtstagskindern zurufen. Über die Monate waren ja einige. Und danke auch immer, dass wir von Markus in den Predigten gehört haben, wer das so war. Da konnte man noch mal ganz besonders an diejenigen denken. Aber auch in der letzten Woche hatten einige Geburtstag. Am 6. waren es die Barbara Peter und der Horst Bodalla. Am 7. hatte der Dieter. Am 8. die Rahel Müller und Linnea Klock und gestern die Sabine Tomedeisenroth. Allen Geburtstagskinder herzlichen Glückwunsch und Gottes reichen Segen. Der Herr segne dich, er erfülle dein Herz mit Freude, deine Augen, gerade die wir nur sehen, mit Lachen, deine Ohren mit Musik, deinen Mund mit Jubel, deine Hände mit Zärtlichkeit und deine Arme mit Kraft. So segne Gott unsere Geburtstagskinder. Alle Gemeindeveranstaltungen werden auch in den nächsten Wochen erstmal ausfallen. Doch unser nächster Gottesdienst wird am kommenden Sonntag sein, wie gehabt, um 10 Uhr, um 11.15 Uhr und um 18 Uhr. Wir haben nachher die Möglichkeit, uns auch gleich wieder anzumelden. Es sind keine Kinderstunden parallel zum Gottesdienst bislang geplant, aber so wie wir täglich mit Veränderungen auch in unserem Umfeld rechnen und von der Politik und von Hessen, so sind wir auch offen für Veränderungen, was da wie gestaltet werden kann. Ich möchte beten. Herr, hab Dank, dass wir diese Zeit gut überstanden haben, dass wir alle hier sind, um jetzt dir zu begegnen. Danke, dass du mitten unter uns bist, dass du gegenwärtig bist. Sei du in unserem Herzen, in unserem Verstand gegenwärtig. Amen. Wir wollen eine Zeit Stille werden, uns mit Gottes Geist bewusst füllen lassen, ihm Raum geben, unsere Herzen zu erfüllen und unseren Durst nach seiner Gegenwart zu stillen. Wir wollen durch Lieder und Gebete und Lesung Gott loben und ihm danken für seine Bewahrung in den letzten Wochen. Wir wollen ablegen, was uns bedrückt und neu unseren Blick nach oben ausrichten zu unserem großen Schöpfer und Herr.
Pause-Taste.
Lobt den Herrn für seinen Sieg. Halleluja, lobe den Herrn, singt dem Herrn ein neues Lied, preist ihn mit der ganzen Gemeinde, ja, mit allen, die ihm die Treue halten. Ganz Israel, freue sich über den Schöpfer, jubelt ihm zu, ihr Einwohner Jerusalems, denn er ist euer König. Tanzt zu seiner Ehre, rühmt seinen Namen mit euren Liedern, spielt für ihn auf den Tamburinen und auf der Harfe. Denn der Herr hat Freude an seinem Volk, die Unterdrückten beschenkt er mit seiner Hilfe. Die zu ihm gehören, sollen darüber jubeln und selbst noch im Bett fröhlich singen. Sie sollen ihre Stimme erheben und Gott loben. Welch eine Ehre für alle, die treu zu Gottes stehen. Lobt den Herrn. Halleluja. Ja, himmlischer Vater, du siehst uns von oben. Wir wollen unseren Blick ganz neu nach oben ausrichten. Herr, du weißt aber auch, wo es uns schwerfällt, wieder nach oben zu schauen. Und du kennst unsere Sorgen und Ängsten. Und du weißt, was uns belastet. Und es tut so gut, dass wir sie vor dich bringen können. Danke, himmlischer Vater, dass wir nach vorne gucken können mit dir. Nur mit dir. Denn du bist der Vollender Vollbringer jeden einzelnen Tages in unserem Leben. Du bist die Kraft, du bist die Liebe, du bist die Hoffnung in dieser schwierigen Zeit. Hab Dank für deine Gegenwart.
Pause-Taste. Willkommen zur Tagung. Haben wir als Christen Grund zur Freude? Nö. Unten steht, wenn man die Gesichter hier anschaut, ich bin gespannt auf unsere Ergebnisse.
Auch. Wir haben
die
auch nicht sehen.
Okay. Ihr kennt vielleicht den Spruch, wenn die Christen etwas erlöster gucken würden, dann würden vielleicht auch mehr an den Erlöser glauben. Das ist so die eine Seite der Medaille. Die andere Seite, ich habe diese Woche auf YouTube so ein Lobpreiskonzert mir angeschaut und da habe ich beim dritten Lied dann so gedacht, also die Sängerin, die hat irgendwie ihr Abitur in Ekstase gemacht. Das sind so die krassen Gegensätze. Unser Predigttext heute, der ist eher ekstatisch. Ich lese ihn euch einfach mal vor. Salomo rief die führenden Männer von Israel, alle Stammes- und Sippenoberhäupter nach Jerusalem. Sie sollten dabei sein, wenn die Bundeslade des Herrn aus der Stadt Davids, dem Stadtteil von Jerusalem, der Altstadt, auf den Berg Zion zum Tempel gebracht wurde. Und so kamen im 7. Monat des Jahres alle männlichen Israeliten zusammen in Jerusalem. In diesem Monat wurde auch das Laubhüttenfest gefeiert. Und alle versammelten sich und als alle versammelt waren, hoben die Leviten die Bundeslade hoch und trugen sie hinauf zum Tempel. Zusammen mit den Priestern brachten sie auch das heilige Zelt mit hinauf und alle geweihten Gegenstände. Auch die Sänger, die Leviten waren gekommen, die Leiter, Asaf, Heman, Jedutun mit ihren Söhnen und Verwandten. Sie trugen Gewänder aus feinem weißen Leinen und standen mit Zimbeln, Harfen und Lauten an der Ostseite des Altars. Bei ihnen hatten sich 120 Priester aufgestellt, die auf Trompeten spielten. Zusammen stimmten die Sänger und Musiker ein Loblied des Herrn an. Begleitet von den Instrumenten sangen sie das Lied: Der Herr ist gütig, seine Gnade hört niemals auf. Und während sie sangen, verließen die Priester wieder den Tempel und es kam eine Wolke auf den Tempel herab. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus, so dass die Priester es nicht betreten konnten, um ihren Dienst darin zu verrichten. Was für ein Spektakel! Ein riesiger Menschenauflauf. Zum einen die oberen 10.000, in Vers 2 alle Oberhäupter der Sippen und Stämme. In Vers 3 dann alle Männer von Israel. Und dann waren da Sänger versammelt. Und zwar nicht irgendwelche, sondern die Prominenz. Der Asaf, der Heman und der Jedutun, das waren der Bach, der Manfred Siebald und der Albert Frey des Alten Testaments. Und dazu 120 Bläser, eine Riesenband, ein Wahnsinnssound. Ich war früher, wo ich noch Trompete gespielt habe, öfters auf einem Posaunentag. Da gab es die kleinen im Bezirk und den großen Landesposaunentag in Ulm mit 10.000 Bläsern. Und das ist ein Sound, sage ich euch. Da mittendrin zu stehen, uns fällt gar nicht auf, wenn du mal falsch spielst. Und die haben aber einen Aufwand betrieben, ja, damit es klingt. Und wie gesagt, das waren die besten Musiker des Landes. Und die haben auch das Beste gegeben. Und die haben garantiert dafür wochenlang geübt, damit da was Gescheites bei rauskommt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal von Johannes Kuhlow gehört hat. Das ist der Begründer der Posaunen, genau, der Bläser natürlich, der Friedemann, der Begründer der Posaunenchorbewegung, zumindest in Württemberg weiß ich es. Und er kommt mal eines Sonntags in die Kirche und da hängen alle Instrumente am Haken an der Wand. Und er sagte, warum hängen denn die Instrumente hier in der Kirche? Wir kommen sonntags her und dann spielen wir und dann hängen wir sie wieder hin bis zur nächsten Woche. Dann sagt er, aber ohne Üben, das klingt doch krumm und schief und es wird doch nichts. Meint der Posaunenchorleiter, ach, das wird schon richtig oben ankommen. Nee, sagt Johannes Kuhlo, ja, für den Herrn nur das Beste. Nehmt die Dinger mit heim und übt ordentlich, damit ihr das, was ihr am Sonntag spielen wollt, auch beherrscht. Und so haben die das damals auch gemacht. Nur das Beste. Und dann gab es noch Opfer in Vers 6, das habe ich jetzt nicht, habe ich übersprungen. Sie opferten so viele Schafe und Rinder, dass man sie nicht mehr zählen konnte. Ist ja auch klar, hunderttausende Menschen. Im vierten Buch Mose heißt es, Israel hatte zur Zeit, als sie das Land erobert haben, 800.000 kampffähige Männer. Ja, das heißt also, hier kommt mal ganz entspannt eine Million zusammen. Ja, da sind ein paar Esser dabei. Also braucht es das auch. Und das Blut, das war für Gott, das wurde geopfert, das wurde ja weg, wegfließen lassen und so weiter. Ein bisschen Fleisch hat man verbrannt, aber das meiste wurde gegessen. Eine riesige Party zur Ehre Gottes für die Einweihung des Tempels. Der neue Tempel, das Zentrum unserer Anbetung. Endlich. Endlich ist er da. 400 Jahre, nachdem die Israeliten ins Land gekommen waren. Aus den vielen Gesprächen, Telefonaten und so weiter kam das immer wieder raus in den letzten Wochen, die Sehnsucht nach Heimbolzhausen. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft, die Sehnsucht, sich wieder treffen zu können, die Sehnsucht, die anderen zu sehen. Wobei den meisten ging es nicht um das Haus, sondern um die Begegnung. Und dennoch hängt so einiges an so einem Haus. Spätestens merken wir das, wenn wir uns von so einem Haus trennen müssen. Als es um die Frage ging, ja, Alpha weiter benutzen oder nicht, da hat schon einigen das Herz geblutet. Vor ein paar Jahren ist in Südthüringen eine Kirche abgebrannt. Da hat einfach einer die Heizung unter der Autobahn vergessen und es ist irgendwann gekogelt. Und wenn so altes Holz mal kogelt, dann geht so eine Kirche recht schnell in Flammen auf. Und es war spannend zu sehen, wie viele Leute plötzlich aus irgendwelchen Löchern und Nischen gekommen sind, denen es wichtig war, dass diese Kirche saniert und wieder hergerichtet wird, obwohl sie eigentlich nie hingegangen sind, aber wo dieses Gebäude als Treffpunkt einfach eine Bedeutung hat oder als Zentrum des Ortes. Das hat noch nichts mit Glauben zu tun, aber ein Ort, wo man weiß, ja, Gotteshaus. Noch extremer war es, wo Notre Dame, gell? Also das war ja der Hammer, was da um die Welt ging, wie viele Millionen da ruckzuck zusammen waren und ähnliche Dinge. Da merkt man erstmal, wie sehr wir an solchen Orten hängen. Und viele von uns sind einfach natürlich so gestrickt, dass wir mit bestimmten Orten Erfahrungen, Ereignisse, Erlebnisse verbinden oder auch Gefühle. Und so haben wir unsere besonderen Orte. Ich mag zum Beispiel sehr gerne alte Kirchen. Wenn wir in der Stadt sind und Zeit haben, gehe ich gerne in eine Kirche. Nicht, weil ich das Gold und den Prunk mag, sondern ich mag die Stille. Gehe dann auch gerne in den Keller, wenn es das gibt, in den extra Gebetsraum. Das mag ich gern. Ich mag auch unseren Saal. Ich habe es da bestimmt schon mal erzählt. Ich setze mich manchmal hier hin, mache hier die schönen Lichtlein an. Ja. Und setze mich hier unten hin und genieße es. Der gefühlt höchste Punkt Gottes Begegnung bei mir ist nämlich auf einem Berggipfel. Das ist nach wie vor unübertroffen. Aber viele besuchen Stätten, an denen berühmte Gläubige gewirkt haben. Alles voran natürlich Israel. Israelreisen boomt nach wie vor. Ja, an den Orten, wo Jesus war. Ja, aber auch auf den Spuren des Paulus oder bekannter Kirchenväter. Und das ist manchmal, es ist was Besonderes und mit vielen von uns macht es was. Ich weiß noch, vor Jahren war ich in Wittenberg in der Stadtkirche. Stadtkirche, die Kirche, wo Luther gepredigt hat. Da haben wir eine Abendmahlsandacht gefeiert unter dem Altar, unter der Kanzel, auf der Luther gepredigt hat. Es ist nicht mehr das Original, die ist ein bisschen wurmstichig im Museum. Kann man bewundern dort, es ist ein Nachbau. Aber trotzdem, Ich weiß noch, wie mich das bewegt hat, hier, wo die Reformation, wo das, was ja uns als Evangelische in vielen Punkten geprägt hat, begonnen hat, da Abendmahl zu feiern. Wir brauchen solche Orte der Begegnung mit unter den Gläubigen untereinander, aber auch mit Gott. Und das eben auch für unser Gefühl. Und so war das damals in Israel auch. Endlich ein geistliches Zentrum. Und dann kommt das Highlight der Party. Gott bestätigt das Ganze. Und da heißt, es kam eine Wolke als die sichtbare Gegenwart Gottes. Es kam eine Wolke auf ihn, auf den Tempel herab. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt das ganze Haus. Wahnsinn, oder? Da will man doch dabei sein. Kann es eine größere Freude geben, als einen größeren Höhepunkt in dem Gottesdienst, als die fühlbare oder gar sichtbare und erfahrbare Gegenwart Gottes? Bei aller Begeisterung, ich habe bei der ganzen Geschichte zwiespältige Gefühle. Warum? Weil neben der Begeisterung für Gott, ja, für dieses Zentrum, ist der Bau des Tempels auch eine Angleichung Israels an die Völker, an die Heidenvölker drumherum. Israel wollte diesen Tempel, ja, ein Treffpunkt, eine Opferstätte. Was darstellt, was hermacht, was anderes als dieses, ja, in die Jahre gekommene Zelt. Wenn sie das nicht mal erneuert habt, dann waren da garantiert alle möglichen Flicken drauf. Das Ding war nämlich 400 Jahre alt. Und das haben sie mit rumgeschleppt. Das stand mal da in der Wüste rum und mal dort und mal hier. Wind und Wetter, dann wurde es mal ausgeraubt und geplündert, mal geklaut. Das macht doch nichts her. Und was hat die Kirche? Was haben unsere Kirchen in Ost und West im Lauf der Jahrhunderte für Prunkbauten hingestellt zur Ehre Gottes? Als Gotteshaus, für Gott nur das Beste. Das ist schon richtig. Und es heißt ja auch im Sprachgebrauch Gotteshaus. Ich habe vorhin meine Erfahrung aus Wittenberg erzählt. Und mir macht das Ganze Sorge. An manchen Punkten sogar Angst. Weil ich möchte nicht, dass mein Glaube von Äußerlichkeiten abhängig ist. Ist für mich zum Beispiel auch ein Grund, warum ich nie nach Israel gereist bin, obwohl es mich trotzdem interessieren würde. Aber ich weiß ganz genau, dass ich sehr empfänglich bin für solche äußere Einflüsse und davon möchte ich mich nicht abhängig machen. Und ich habe es eben auch schon bei anderen, also wie gesagt, bei der Luther-Geschichte schon. Und wie ist das erst, wenn du wirklich mal bist am See Genezareth oder sowas? Bin ich vorsichtig. Aber ich mache es auch daran fest, ich glaube, es war in Fulda. Da wurde mal vor ein paar Jahren das Turiner Grabtuch ausgestellt. Kann auch woanders in der Gegend gewesen sein. Und da ist eine tiefgläubige Baptistin hingegangen. Ja, und die war so berührt von dem Grabtuch, von dem kein Mensch weiß, ob es echt ist oder nicht. Da kommt die alle halbe Jahr oder alle Jahr wird was Neues irgendwie erzählt. Und keiner weiß es eigentlich wirklich. Und die war da so ergriffen, wo ich da dachte, Moment, die Reliquien, das haben wir doch eigentlich hinter uns. Es ist doch völlig wurscht, ob das Ding echt ist oder nicht. Aber wir sind da dafür, viele muss ich vorsichtig sein. Ich gehe immer gern von mir aus bei solchen Dingen, aber ich bin ja nicht die Wahrheit. Die Schwierigkeit ist, es war nie Gottes Ziel, in Tempeln zu wohnen. Ich habe das schon mal beim Thema Anbetung kurz angeschnitten. Als David mit der Idee um die Ecke kommt, Gott einen Tempel zu bauen, da aktiviert Gott den Nathan und schickt ihn los und sagt, pass auf, geh zu meinem Knecht David. So spricht er und sag ihm, so spricht der Herr, solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne, habe ich doch in keinem Haus gewohnt seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten geführt, bis auf den aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit allen Israeliten umherzog, je geredet zu einem der Richter, denen ich befohlen hatte, das Volk zu weiden und gesagt, warum baut ihr mir nicht ein Haus aus Zedernholz? Gott begeistert der Gedanke überhaupt nicht. Aus einem Gott, der unter seinem Volk wohnte und zeltete, ja, der umhergezogen ist, wurde ein Gott gemacht, der im Tempel wohnt und den man ab und zu mal zu besonderen Anlässen besucht. Im Grunde genommen hat sich im christlichen Glauben, in unserer christlichen Kultur genau das auch wieder im Lauf der Jahrhunderte manifestiert. Am Anfang aus vielen kleinen Hausgemeinden wurden große, prunkvolle Gebäude, in denen man sich ab und zu trifft. Im Extremfall einmal zu Weihnachten. Aber Gott wohnt nun mal nicht in Häusern von Menschen gemacht. Und die Einnahme des Tempels mit dieser Wolke und dem ganzen Pipapo, das war nicht Gottes Wille, sondern das war ein Entgegenkommen zu den Wünschen Israels. Und die Erkenntnis ist auch im Alten Testament, als später, Tempel wurde ja abgerissen und dann wieder aufgebaut und Theater. Und Jesaja sagt mal, in Jesaja sagt Gott mal zu den Israeliten, der Himmel ist mein Thron und die Erde mein Fußschemel. Und da wollt ihr mir ein Haus bauen? An welchem Ort soll ich mich denn niederlassen? Ich habe doch das alles hier geschaffen. Himmel und Erde kommen aus meiner Hand. Also wie willst du, Mensch, mir ein angemessenes Haus bauen? So prunkvoll kannst du das Ding gar nicht bauen. Und Jesus, der ist ja knallhart, gell? der bügelt das Ganze dann so weg. Hey Freunde, schaut euch mal die Lilien auf dem Feld an. Ich sage euch, Salomo in all seiner Pracht und Herrlichkeit war nicht gekleidet wie eine von diesen. Und wie war der Tempel, wenn man sich diese Beschreibungen anliest? Mit Gold und mit edelsten Stoffen und Lump und Gruß ausstaffiert. Guck auf das Blümchen, das ist viel schöner. Was willst du, Mensch, mir bieten, was meiner Größe entspricht? Paulus haut dann später nochmal in die gleiche Kerbe. Im Grunde genommen zieht sich das Thema durch die ganze Bibel durch. Ja, als er zu den Athenern predigt, sagt er, hey, Gott wohnt nicht in Gebäuden, in Tempeln von Menschen gemacht. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Und er lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen. Und das den Athenern, die ja wirklich jedem irgendwie nur erdenklichen Gott irgendeinen Prunkbau hingestellt hatten. Zur Zeit Israels und der Wüstenwanderung lebte Gott beim Volk. Er war heilig, ja. Er war unnahbar. Ja, keiner durfte an die Stiftshütte, der nicht mindestens Levit war und entsprechende Reinigungszeremonien hinter sich hatte. Keiner durfte schon ins Allerheiligste, und zur Bundeslade schon gar nicht. Aber Gott war gegenwärtig und lebte unter seinem Volk. Und als er den Tempel einnimmt, setzt er auch hier ein sichtbares Zeichen seiner Gegenwart. Aber eben an diesem Ort gebunden. Bei Gott lässt sich eigentlich nicht binden, das ist eigentlich überzogen. All das aber sind nur Zwischenstationen zum eigentlichen Ziel. Die Idee Gottes ist eine ganz andere. Die Idee Gottes, das ist, dass er in uns Wohnung nehmen möchte. In uns, die er zu seinem Abbild geschaffen hat. Das ist die ursprüngliche Idee. Möglich wird das Ganze durch Jesus. Der Mensch, wir als Menschen, leben in unserem natürlichen Zustand, kann man das so sagen, getrennt von Gott. Sünde heißt getrennt leben von Gott. Aber durch das, was wir jetzt in den letzten Wochen gefeiert haben, Karfreitag, Ostern, reinigt er uns und wir stehen vor Gott als Heilige da. kaum zu glauben, wenn man euch jetzt gerade so anguckt, so vom Mumpf, wie ihr aussieht. Gell? Ich wollte ja eigentlich ursprünglich ein Edding nehmen und jedem ein Smiley drauf malen. Wir sind vor Gott heilig. Und weil wir heilig sind, ist es möglich, dass Gott in uns Wohnung nimmt. Und jetzt kommen wir zu unserer Party, zu unserer Feier, zu dem Grund, warum wir Freude haben, warum wir singen, lachen und feiern können. Im Gegensatz zur Zeit Salomos, ist bei uns Party, wenn ein Mensch sich in die liebenden Arme Gottes begibt und weiß, hier bin ich zu Hause, hier gehöre ich hin. Wir gehören zu Gott. Und das ist der größte Grund zur Freude überhaupt. Der größte Grund, dass wir uns hier treffen, miteinander singen, Gott loben, aber auch ja, Party feiern können. Als die Jünger mal voller Begeisterung heimkommen und sagen, oh Mensch, wir hatten Macht über die Dämonen und wir haben Krankheiten geheilt und wir haben tolle Begegnungen gehabt und tolle Predigten und wahnsinnig viel erlebt, sagt Jesus, ja, das ist alles schön und gut. Aber das Einzige, was zählt, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Es ist auch heute wahr, wir brauchen einen Ort, weil wir nun mal eben so sind. Ja, aber auch einen einfachen Ort, um uns zu begegnen, um Gottesdienst zu feiern. Der muss nicht prunkvoll sein, der muss nichts Besonderes sein, weil wir können Gott eh nichts bieten. Wir brauchen die Gruppe, wir brauchen die Gemeinschaft, weil wir auf Beziehung angelegt sind. Und es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das heißt ganz am Anfang, da geht es nicht nur um Mann und Frau, da geht es auch um Beziehung insgesamt. Es hat halt eben mal klein angefangen. Aber der wichtigste Ort der Begegnung zwischen Gott und mir, zwischen Gott und dir, ist unser Herz. Und es zeigt sich dann, wenn wir eben keine Gemeinschaft haben, wenn wir alleine sind. Es zeigt sich besonders aber auch da, wo Christen in Verfolgung stehen oder gar im Gefängnis sind, wenn man die Berichte von Open Doors oder von Karmelmission so liest, wo man wirklich nur noch auf die innere Beziehung zu Gott angewiesen ist, da zeigt sich das dann, dass das der wichtigste Ort ist und dass das Äußere zweitrangig ist. So kann ich die Kongressfrage vom Anfang, ich habe leider das ganze Bild nicht in fröhlich, mit Ja beantworten. Ja, wir haben Grund zur Freude. Und ich möchte mit Paulus schließen. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich euch sagen, freut euch. Amen. Ja. Herr Vater im Himmel, danke, dass wir dir gehören. Danke, dass du uns angenommen hast und danke, dass wir mit dir leben und vor allem dir begegnen können. Danke aber auch, dass du uns die Möglichkeit jetzt wieder gibst, uns zu treffen, Gemeinschaft zu erleben. Danke, dass wir dich loben, dich preisen dürfen und dass wir dir heute singen dürfen wieder. Begleite du uns jetzt in den Tag, in die kommende Woche. Segne du uns und behüte du uns. Lass du dein Angesicht leuchten über uns und sei du uns gnädig. Erheb du dein Angesicht über uns und schenk du uns deinen Frieden. Amen. Zum Schluss noch ein Lied mit Eva. Pause-Taste.
Ich möchte euch danken, dass ihr mit Masken durchgehalten habt. Muss gestehen, ich hatte bei der anderen Gruppe gesagt, wenn euch die Luft ausgeht, dürft ihr die auch mal abnehmen. Wir würden hier nicht von vorne drauf hinweisen. Aber ihr seid luftmäßig gut durchgekommen. Schön. Ganz großes Dankeschön auch an Markus, der die letzten Wochen uns immer wieder mit Briefen, Post, Predigten in unserer Gruppe beziehungsweise auf der LKG-Seite erfreut hat, nachgefragt hat, wie es uns so geht. Vielen herzlichen Dank für die Zeit. Applaus Er wird ja wieder sagen, er wird für bezahlt. Apropos bezahlt. Kollekte gibt es heute am Ausgang. Dürfen wir ja die Körbchen nicht durch die Reihen geben lassen. Wir werden den Raum so verlassen, wie wir gekommen sind. So nacheinander, schön mit Sicherheitsabstand und Maske. Ich möchte euch mit in die neue Woche geben, was in 1. Samuel steht als Losung von diesem Sonntag. Tu das, was dir vor die Hand kommt. Denn Gott ist mit dir. Daher euch allen eine gesegnete, schöne neue Woche. Bis nächsten Sonntag. Ach, ja. Hinten am Ausgang gibt es ja nicht nur die Kollekte. Ich weise auf die Kollekte hin. Nein, es gibt Blümchen und es gibt auf dem Tisch Schokolade als Dankeschön optisch und händemäßig mitzunehmen. Vielleicht auch für da, wo die Muttis heute nicht dabei sein kann, um euren Tag einfach noch ein wenig positiven Impuls jetzt auf dem Nachhauseweg zu geben. Für viele ist ja jetzt eigentlich auch schon Mittagszeit. Wir sind ein bisschen spät dran. Nein, wir sind genau im Plan. Aber für mich, wenn ich so auf die Uhr gucke, 12 Uhr, Gottesdienstende ist schon aus, auch für mich außergewöhnlich. Daher nehmt euch mit, grüßt die Lieben zu Hause, die nicht dabei sein konnten. Grüße durften wir auch bestellen von Briesen, Elisabeth, Daums und auch von Klox Helmut, der heute Morgen auch nicht dabei sein konnte. Nehmt Grüße mit nach Hause.